Willkommen zurück zu einer wunderbaren und neuen Folge von Unplugged. Wir haben es jetzt so genannt, oder Frank?
Haben wir,
okay. Also willkommen zurück zu einer wunderbaren Folge von Unplugged. Denn Folgen, in der wir einfach frei über Filme, Serien, Hollywood, Stars und jede Menge Gedankengrütze reden. Und wie immer zum Anfang einer Folge, das mache ich jetzt immer so. Wie immer in der letzten Folge. Frank, was hast du denn geguckt so die letzten Wochen, seit wir uns nicht mehr gehört haben?
In der letzten Folge von
Recently on.
Ich habe wirklich Tulsa King und ich habe FUBA.
Ja.
Hab ich geguckt.
Ja. Also Tulsa King habe ich nicht geguckt, einfach weil ich keinen Bock habe, mir jetzt Paramount zu holen, auch wenn es nur 4 Euro kostet. Für die 4 Euro hole ich mir doch lieber einen halben Döner, aber jetzt wird es auf jeden Fall auch nochmal geben, irgendwann demnächst. Aber FUBA habe ich auch geguckt und das habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, an einem Wochenende, also an 2 Tagen irgendwie durchgeguckt. Es sind ja auch nur 8 Folgen, aber ungefähr eine Stunde, plus minus. Und ich war krass unterhalten. Also, wie ging's dir da?
Wir hatten ja schon mal ganz kurz das nur angeschrieben und haben dann gesagt, wir beschränken es da drauf. Du hast es sehr mit True Lies Vibes irgendwie so angeteasert. Ich muss sagen, ja, aber bei mir war das gar nicht so krass, dass ich jetzt an True Lies gedacht habe, als ich das gesehen habe. Mhm. Aber es ist halt die Story dahinter ist halt ähnlich oder beziehungsweise es könnte quasi Harry Taskers Fortsetzung sein schon, ja, so dass er jetzt in Rente geht für CIA und so.
Ja.
Also an sich ist die Story halt ziemlich geil und es macht auch Spaß und man sieht auch einen Schwarzenegger, der jetzt mittlerweile fucking 75 ist.
Alter, ja. Wie kann man sich als 75-Jähriger noch so gut halten? Meine Güte. Also großer Respekt dafür. Also klar, ne, er hat Personal Trainer, er weiß halt, was er machen muss, weil er sein Leben lang trainiert hat und so. Er weiß, wie man sich gesund ernährt und wie man gesund durchs Leben geht und so. Aber holy shit, wenn ich mit 75, also wenn ich mit 25 auch nur ansatzweise so gesund ausgesehen hätte wie er mit 75, ja, dann wäre ich heute ein anderer Mensch.
Das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, ne, und das mehrfach, und das hat mich irgendwie immer rausgebracht, ist zu sehen, dass er kleiner ist. Er ist einfach geschrumpft.
Okay. Ja, gut, mit 75.
Ich meine, er ist 75, ne? Ich habe da mal gegoogelt und ich habe mal irgendeine dubiose Seite gefunden, wo steht, dass er mal irgendwie 1,87, 1,88 rum war und jetzt wohl nur noch 1,80 rum ist.
Ja, jetzt hast du 3 Viren, aber schön, dass wir wissen, dass wir das jetzt wissen.
Ja, ich habe mein Bankkonto, da verschwinden momentan die ganze Zeit irgendwelche Zahlen und ich weiß nicht, wo sie hingehen. Aber
alles kyrillisch, ich kann das einfach nicht auseinanderhalten.
So,
aber wird schon richtig sein.
Jetzt schon wieder in Libyen gekauft, naja. Ja, auf jeden Fall.
Für deinen DeLorean.
Ja, das könnte ich ja noch zuordnen. Wenn das jetzt irgendwie die DeLorean gekauft wird, das würde ja noch zu mir passen.
Nein, ich meine, das ist halt die Libyer, die wollen jetzt einfach das Uran zurück.
Ja, stimmt, ja, okay. Ja,
verdammt,
ja.
Das ist es, Frank. Das ist es.
Warum habe ich auch auf dieser komischen Darknet-Seite Uran gekauft?
Die Leute standen alle mit AKs, aber ansonsten waren sie sehr vertrauenswürdig.
Naja, auf jeden Fall, mir ist halt aufgefallen, dass er irgendwie sehr, sehr, also er ist natürlich immer noch breit, aber sehr klein wirkt. Und
okay,
ich will auch gar nicht so viel spoilern, weil ich glaube, man muss sich das einfach angucken.
Total, ja.
Ja, aber es ist halt einfach, es macht Spaß, es hat so ein bisschen, es hat halt diese Action-Comedy-Elemente drin, ne? Die Tochter ist auch sehr sympathisch, war auch in Maverick drin als Darstellerin.
Daher kannte ich die! Oh Gott! Ja,
Warst du wieder mal nicht dabei, hä?
Ja, muss man dabei gewesen sein.
Ja. Beim Briefing, ja. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, es macht halt einfach Spaß, die ganzen Charaktere, die da drin auftreten. Jeder hat auch seinen Grund, da zu sein, so. Ja, es kommt auch so ein Cameo von jemandem, der wirklich in True Lies damals mit ihm zusammen gespielt hat. Es ist schon sehr, sehr lustig gemacht und sehr unterhaltsam gemacht. Das Einzige, was mich stört, und jetzt kann ich auch zu Tulsa King meine andere Seite sagen, weil Tulsa King ist so ein bisschen die ernstere Schiene. Ja, okay. Da geht es darum, also die ist halt mit Stallone. Stallone ist, glaube ich, jetzt 76 mittlerweile. Und ich finde es eigentlich erstmal so krass, ne? So, was für ein Jahr haben wir, ne? Dass Schwarzenegger und Stallone jetzt irgendwelche Serien drehen, ey. What the
schon
fuck?
Geil. Also für Leute wie uns ist das schon geil. Ja. Oder unsere Zielgruppe übrigens, hat man nachgeguckt.
Total, ja. Und Tulsa King ist halt so ein bisschen ernster, ne? Er kommt nach 25 Jahren aus dem Knast, er ist so ein Ex-Mafiosi oder beziehungsweise immer noch Mafiosi. Und er ist quasi, kommt dann halt zu dem Typ, den er gedeckt hat damals, ne? Er hat also wirklich so 25 Jahre lang geschwiegen und seinen Don oder was auch immer nicht verraten. Und er denkt halt, er kommt jetzt, wenn er zurückkommt, kriegt er dafür seine Belohnung, ne? Dass er halt in New York irgendwo seinen Anteil quasi kriegt. Ne? Und es ist aber nicht so, sondern sie schicken ihn einfach nach fucking Tulsa. Ja, wo er einfach mitten im Nichts, wo eigentlich nichts passiert, wo keine Sau hin will. Ja, und da baut er halt so sein Gangstergeschäft an. Das ist sehr charmant gemacht und das ist sehr cool gemacht. Also muss man sich auch angucken. Ich will auch nicht zu viel spoilern, weil es ist ja relativ frisch alles. Es macht aber Spaß zu sehen. Es ist, hat seine ernsten Momente. Es hat auch seine lustigen Momente. Also diese typischen Stallone-Action-Sprüche kommen auch natürlich da drin vor. Ne? Ja, also auch das. Wir hatten auch über die Synchronsprecher von beiden gesprochen. Ne? Das ist halt leider nicht mehr. Wer war das dann? Wie heißt der dann? Oh, mir fällt der Name nicht ein. Der Originalsprecher.
Red mal weiter, ich gucke danach.
Ja, okay. Auf jeden Fall wird Stallone von jemand anderem gesprochen. Und in der, und das ist das Witzige, in der Tulsa King-Serie spielt ein Side-Character, also die neue Stimme von ihm ist, glaube ich, Bernd Egger. Das ist die neue Stimme von Schwarzenegger und eigentlich auch von Stallone.
Danneberg meintest du, ne?
Danneberg, genau. Der hat ja, ist ja mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen spricht er die ja nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, Bernd Egger, der übrigens in unserem Alter ist, spricht Schwarzenegger und Stallone gelegentlich. Mhm. Und der spricht auch in Fuba den Arnold.
Ah ja.
Wo ich sagen muss, da finde ich es auch noch okay. Da ist man nicht ganz so rausgerissen. Stallone allerdings in Tulsa King klingt schon komplett anders. Also,
aber haben die eigentlich schon wieder denselben Sprecher für beide genommen?
Das weiß ich nicht, aber ich finde es halt so krass, wenn du dann, weil Bernd, ich glaube, er heißt Bernd Egger, ich müsste jetzt lügen, ich will jetzt auch nicht da was falsch sagen, aber ich meine, er heißt Bernd Egger, weil Schwarzenegger fand ich halt lustig, aber egal, er ist auf jeden Fall in unserem Alter rum, also der müsste, glaube ich, sogar auch, ich meine, er ist auch 39 wie ich. Und auf jeden Fall spricht der in Tulsa King einen Nebencharakter, und was mich so rausgehauen hat, weil der mehr nach Stallone klingt wie Stallone in der Serie, so, weißt du?
Ja, verstehe. So,
aber eigentlich den Hauptpunkt, den ich habe, und der mich echt, und ich verstehe nicht, warum, in beiden Serien haben Schwarzenegger in seiner Serie in Fuba, genauso wie Stallone in Tulsa King, die haben mit 75 nochmal irgendwelche Liebesbeziehungen und schlafen mit irgendjemanden. Warum müssen die alten Böcke das noch
irgendwie? Ja, also warum? da gab's ja auch die Story hier mit der letzte Film mit Clint Eastwood. Also Clint Eastwood ist ja auch schon, was war, 85 oder so ist der jetzt?
Oh ja, boah, ist der nicht schon an die 90?
Möglich. Also sagen wir mal irgendwas Ende 80, ja, so ist der ja schon. Und der spielt ja in seinem neueren Film, hat er ja so einen Cowboy gespielt, so, ne? Also, so, und das ist eine Buchverfilmung. Und in der Buchverfilmung ist die Figur, die Clint Eastwood darstellt, aber irgendwas 50. So, und da ist dann irgendeine 30, 35-Jährige irgendwie, die ihm ans Leder möchte. Die nicht ans Leder, ans Hemd möchte. So, und ans Lederhemd. So. Das ist dann aber auch so eins zu eins in den Film übernommen, wo du dann aber da sitzt und denkst, ja, du glaubst, keiner guckt sich diesen Film an und glaubt einem 93-jährigen Clint Eastwood, dass der A irgendwelche wilden Hengste einreitet und B auch noch ein wilder Hengst ist, auf den alle 35-Jährige stehen und die er dann auch noch ablehnt und die dann sauer sind auf ihn, dass er sie ablehnt. So, das ist halt so, okay, also no King-Shaming, ja, aber das ist eher selten der Fall. Und das fand ich halt ein bisschen, auch ein bisschen krass. Ich fand das nicht so schlimm bei, ich kann jetzt natürlich nur für Fuba sprechen, weil die Frau, die ja seine Ex-Frau ist, das ist ja einmal das, ne, das wird ja mit auch storytechnisch damit begründet.
Ja,
ne? So, und das ist jetzt ja nicht irgendeine random Frau, die ihm plötzlich ans Hemd möchte. Es waren ja auch keine anderen Love Interests, die irgendwas mit ihm anfangen wollen, die plötzlich, weil er so ein heißer Typ ist, die ihm da irgendwie hinterher geguckt haben, sondern es war halt einfach seine Ex-Frau, die sich da vielleicht noch zu ihm hingezogen geführt hat. Und die war ja auch nicht mehr 30. So, ne? Immer noch eine schöne Frau, gar keine Frage, aber eben keine 30 mehr. Die habe ich schon, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie alt die Darstellerin ist. Frauen einschätzen ist immer schwierig, gerade in Hollywood. Aber ne, das habe ich da schon ein bisschen mehr abgekauft. Ich habe es nicht allzu störend empfunden tatsächlich. Also zumindest nicht bei FUBA, weil das hat sich schön in diese Story mit eingepflegt. Was mich bei FUBA ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, am Anfang hatte ich eben krass diese Vibes von True Lies. Das hatte ich dir geschrieben. Und das hat sich zur zweiten Hälfte hin dann sehr gelegt. Weil die zweite Hälfte war dann wirklich so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Und bei True Lies hast du es ja relativ ruhig zwischendurch immer mal wieder, bis zum Ende, ne, wo der große Finale natürlich kommt, klassische 90er Action so. Aber das fand ich halt ein bisschen, da ging es dann weniger um sein alter Ego als Normalo, sag ich mal. Kam immer so ein bisschen raus, ne? Aber das ging so ein bisschen raus. Aber es ist keine Kritik, das ist einfach nur etwas, was mir so ein bisschen, was mich so ein bisschen aus diesen True Lies-Vibes wieder rausgerissen hat. Aber es hat absolut, mich hat es richtig glücklich gemacht. Also es war genau die Serie, die ich in dem Moment gebraucht habe. Einfach zwei Tage, ich hatte die zwei Tage frei, hab die zwei Tage mich einfach hingesetzt, hab FUBA geguckt irgendwie. War fantastisch unterhalten, hatte richtig viel Spaß mit allen Darstellern. Wie du schon gesagt hast, ich fand auch, dass alle Darsteller ihre Zeit hatten. Also du hast von jedem Darsteller ein bisschen was erfahren. Sie hatten alle ihre Personal Time irgendwie auch untereinander. So, dann hatte mal einen anderen Schwarzenegger mit seiner Tochter Zeit, dann hat aber seine Tochter mit einem seiner Leute Zeit, die dann quasi zu seinem Team gehörten. Dann hatten aber zwei Teammitglieder mal untereinander wieder ein bisschen Zeit miteinander. Und du hast über jeden ein bisschen was erfahren und hattest sonst so ein bisschen so eine Connection zu jedem aufbauen. Ich finde, das war sehr gut arrangiert. Das ist nicht ganz einfach, finde ich. Das hatte man eben bei Buffy. Das ist halt Joss Whedon. Ich hab mir den Namen gemerkt. Da hattest du das halt sehr gut, ne? Joss Whedon ist halt jemand, der sehr gut Teams oder eben Gruppen untereinander dynamisch agieren lässt. Das hat man auch bei dem ersten Avengers gut gesehen, ne? Wo auch jeder, wo du irgendwie 1000 Egos hattest, irgendwie riesige Superhelden-Egos und jeder hatte trotzdem seine Zeit und du hattest nicht das Gefühl, Captain America hätte ruhig mal ein bisschen mehr Screamtime haben können und so. Das fand ich, war bei FUBA ähnlich gut. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Große Empfehlung für alle Leute, die hoffentlich unser Publikum ist. Ich habe mal nachgeguckt, übrigens bei den Analytics. Unsere meisten Leute, die uns zuhören, sind zwischen 35 und 45. Wer hätte das gedacht?
Nun.
Ja, und vielleicht auch, weil ich die Folge 10-mal runtergeladen habe. Wer weiß, ey. Nee, aber das ist halt so, finde ich, eine große Empfehlung wert. Also, meine Tulsa King muss ich mir noch angucken.
Also wie gesagt, absolut. Ich finde auch FUBA fand ich ziemlich cool. Man merkt halt auch, dass Schwarzenegger so ein bisschen seine Kontakte spielen lassen hat, weil auch der Antagonist, der da auftaucht, ist ja auch bekannt aus den letzten Terminator-Film oder den vorletzten. Der vorletzte müsste das sein. Da spielt er ja diesen Terminator quasi, diesen flüssigen, der sich in zwei
aber
Terminator
muss,
aufteilt.
Muss ein Arnold Schwarzenegger noch seine Kontakte spielen lassen?
Nein, aber du merkst halt so einfach, weil die fand halt, die hatten bei dem Terminator-Film halt auch eine gute Chemie, weil sie halt da auch schon gegeneinander angetreten sind. Ja. Und das passt halt dafür in diese Serie halt auch ganz rein. Deswegen fand ich das ganz gut, dass sie es gemacht haben. Ich habe auch vor allem erst überlegt, ob er es ist. Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich gleich gesagt habe, ach ja, das ist ja der,
sondern gut.
Ich musste.
Hat mir Spaß gemacht, dem zuzugucken.
Und ich muss auch sagen, der Twist von dieser einen Person, die quasi jetzt so Mini-Spoiler, ne, die da auf ins Team kommt, wusste ich von Anfang an.
Ja, ja.
Das war so
also,
obvious.
Ich habe hab gehofft, dass es nicht so ist. So, weil ich mochte diese Person
auch
sehr.
Ich habe zwischendrin auch gedacht, okay, es wird wahrscheinlich dann, vielleicht ist es ja dann doch nicht so, aber es war
ja
dann doch so.
Ja. Also ich mochte die Person sehr so. Ich hatte gehofft, dass es jemand anderes ist. Ich hatte gehofft, dass es der Pooh-Bär ist. So, ne? Einfach weil das dann eine schöne Dynamik gegeben hat, weil der Pooh-Bär ja doch mehr Bock dann plötzlich auf seine Tochter hatte. Das hätte eine schöne Dynamik ergeben, so, ne? Aber ja, es ist leider, fand ich ein bisschen schade. Ich mochte die Figur, aber mal gucken, wie es in Staffel 2 ist, die hoffentlich kommt. Also ich denke mal, FUBA war ja irgendwie auf super vielen Ländern auf Platz 1.
Ja. Das, also es ist auch also wie gesagt, es macht ja auch Spaß.
Ja,
ich meine, Schwarzenegger ist halt auch einer, den du siehst, der ist halt einfach als Darsteller sehr charismatisch.
Ja,
ist einfach so. Ja. Das ist brutal, was der Typ eine Präsenz auf dem Bildschirm hat. Ne? Und das macht Stallone genauso. Und bei Stallone war es aber wirklich so, ne, auch nur mal auf diese Szene, wo ich vorhin angesprochen habe, er lernt halt dieses Mädel kennen, die sind irgendwie bei einem Junggesellenabschied und dann liebt die mit nach Hause. Und dann kommt halt so ein Spruch, so, ja, fragt sie halt, wie alt bist du denn? Und dann so, ja, kannst mich ja gleich fragen, wo ich war, als Kennedy ermordet wurde, ja, und dann sagte er, ja, da war ich in der Highschool, so, und dann merkst du schon so, warte, wann war das, 66?
Oh, das ist aber auch wirklich was mich wirklich, Also das mag ich auch nicht so, weil A, wird das hier...
Das hat mich so ein bisschen rausgerissen.
Ja.
Und das Ding ist, das entfaltet sich halt auch noch in eine Richtung, wo es noch schlimmer macht. So.
Ja.
Das ist so das Einzige, was mich daran gestört hat, weil es kommt nachher raus, dass die irgendwie für die DEA arbeitet oder irgend sowas. Ne? Also, dass quasi der Mafia-Typ sich mit der FBI-Agentin irgendwie, und das war dann so, war mir ein bisschen zu sehr. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß. Ja. Also es ist, es hat, glaube ich, auf IMDb ja auch eine sehr starke Wertung. Tulsa King ist sogar höher, glaube ich, als Fuba.
Okay, krass.
Aber ich glaube halt, es liegt eher daran, dass das sich halt ein bisschen ernster nimmt, weil es mehr als Drama gebildet wird, als so Action-Comedy. Und ich glaube, das zieht dann halt dann einfach eine ganz andere
Ernsthaftigkeit. Das sind dann eher die Leute, die Reviews auf IMDb machen.
Ja, genau, die ganzen Drama-Games.
Ja. Ich glaube, das sind Leute, die halten sich für so Filmkonnoisseure, ja. So, die machen... Die gehen nicht einfach, die gehen nicht einfach so in Avengers. Nee. Gucken sich die Dramen an mit Sylvester Stallone.
Es ist genauso schlimm wie diese Typen, die meinen, sie müssten, weil sie irgendwie mal einen Film oder eine Serie geguckt haben, einen Podcast starten.
Völlige Idioten. Nur weil sie alt sind.
Ja, und keine Ahnung von nichts haben.
So ein Quatsch, ey, wirklich. Also. Übrigens, weil du gesagt hast vorhin mit der Größe von Arnold Schwarzenegger. Ich hatte letztens irgendwie gehört, dass wohl irgendwie es ging irgendwie in einem Podcast oder sowas, ich bin mir nicht sicher. Da ging es kurz um die Größe von Tom Cruise, Bezug nehmend darauf, dass er jetzt bald die neue Staffel von Reacher auf Amazon startet. Übrigens auch eine Serie, die ich sehr empfehlen kann, für alle Leute, die Bock auf Action haben. Und also Jack Reacher, und der wird ja in dem Hollywood-Film von Tom Cruise gemimt. Und Tom Cruise, also Reacher wird irgendwie als 2 Meter groß beschrieben in den Büchern. Und Tom Cruise, da wurde dann drüber gesprochen, der eine schätzte irgendwie, der ist halt irgendwie 1,60 groß. Tom Cruise ist aber nach den Angaben her mittlerweile 1,70 groß. Und das Lustige ist, scheinbar wird der immer größer. Weil es gibt wohl irgendwie auch Angaben im Laufe der Zeit, wo er dann halt nur als 1,66 ungefähr meine Größe übrigens. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich nur 1,66 groß bin. So meine Größe eingegeben. So.
Und ich bin Jack Reacher.
Ja, das muss ich übrigens sagen.
2 Meter groß.
Was viele nicht wussten. Ja, richtig so. Also, ich meine, wir haben schon mal nebeneinander gestanden, so, ja. Und ich sag mir, komm mal, meine Brust ist wörtlich zu nehmen bei dir. Ja, ich bin so auf der Größe von deinem Brustkorb, so, ja. So, und Jack Reacher, der neue Darsteller, kennt man vielleicht auch aus, für alle, die es nicht gesehen haben, aber aus Titans auf Netflix spielt er den, wie hieß er, den Hawk? Glaube ich, Hawk spielt er, heißt er, halt der Darsteller. Genau, cooler Darsteller, witzig, kommt manchmal ein bisschen dumpfbackig rüber, so, aber ein Reacher ist er ja ein kluger Mensch. Also Reacher ist ja ein super smarter Dude halt, ne, eigentlich. Aber eben 2 Meter groß und ein Bär von einem Mann. Und das ist ja, damit er wird gespielt so. Und das passt halt zu dem Tom Cruise nicht. Findest du lustig, dass Arnold Schwarzenegger halt einfach, klar, schrumpft, Alterskürze, ja, und Tom Cruise wird einfach, je älter er wird, desto größer wird er. Zumindest offiziell.
Ja, aber ich muss halt auch sagen, ich fand Reacher, fand ich auch, ich habe mal so eine Compilation geschaut, wo so die besten Szenen aus Reacher drin waren, weil ich habe die mal angefangen, aber nicht wirklich weitergeguckt, und da sind schon geile Sachen drin. Also der ist schon auch ein ganz schöner Brocken, der
Typ. Ja, auf jeden Fall. Also der Typ ist richtig, ja.
Das passt auch richtig gut, ne? Wenn man dann diese Tom Cruise Jack Reacher Filme sieht, es ist schon irgendwie ein Unterschied.
Das Lustige ist, ich mag die Jack Reacher Filme mit Tom Cruise. Ich finde die cool. Also die machen Laune zu gucken, die kann man sich abends einfach mal geben irgendwie, und dann hat man Spaß gehabt und eine gute Zeit gehabt. Das heißt, keine Meisterwerke irgendwie, ne? Aber durchaus schaubar. Nur halt ist es witzig, wenn man die Vorlage kennt. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem vielleicht auch.
Interessant sowas eigentlich immer, ne?
Ja, das ist ganz häufig so. Apropos übrigens abends mal sitzen und Filme gucken. Frank, hast du eigentlich so einen klassischen Snack, den du bei Film isst? Oder bist du überhaupt jemand, der bei Film Snacks isst?
Also ich bin der klassische Chips-Typen-Mensch, bin ich.
Ja? Also ich bin ja auch jemand, ich kann Filme schwer gucken ohne einen Snack. So, spätestens, ich fange Film an, spätestens nach einer halben Stunde denke ich so, oh, jetzt brauche ich irgendwas zum Snacken hier, irgendwie brauche irgendwas. Und manchmal ist es dann wirklich so, dass ich Film unterbreche, ja, Schande über mein Haupt, ich weiß, es tut mir leid, aber unterbreche ich den Film, geh los und mach mir noch einen Snack in der Küche, wenn ich gerade niemand nichts da habe, so. Und komm dann wieder und fang den Film oder setz den Film fort. Ich brauche auch wirklich Snacks. Und bei mir ist es jetzt, in letzter Zeit sind es diese Tux, keine Werbung an dieser Stelle, aber Tux. Kennst du diese Kekse?
Ja, mein Kopf ist gerade ganz schlimm.
Und
es muss raus, Chris. Okay. Es muss raus.
Ja, los, komm.
Snack Damon. Es tut mir leid. Okay, es ist draußen. Es ist einfach draußen. Das ist das einzig Wichtige. Okay.
Aber ich habe jetzt mehr Schaden genommen, als ja, du, wenn es nicht gesagt hast.
Du warst bei Tuk. Du warst
bei Tuk. Ja, esse ich gerade mit Hummus übrigens. Sehr lecker, kann ich sehr empfehlen.
Hummus, okay, krass.
Also, es ist irgendwie, ich hätte das nicht gedacht. Ich hatte einfach nichts zum Dippen da. Ich brauche immer was zum Dippen. Und ich hatte gerade nichts da. Und ich hatte aber noch eine Packung Tuks hier. Und dachte ich so, okay, dann nehme ich jetzt halt einfach diesen Hummus, den ich hier noch habe, der noch übrig ist. Und ey, Alter, ist das lecker. Es ist einfach das Gamechanger. Kann ich sehr empfehlen. Ansonsten halt immer was zu essen dabei, ne? Also keine Ahnung, eine Pizza oder sowas geht natürlich auch, wenn man einfach Armbrust währenddessen isst. Oder eben dann der klassische Chips.
Ich hab eben verstanden, wenn man Armbrust isst.
Wenn man Armbrust isst. Ja. Die Frage ist nur, gespannt oder seine? Ungespannt? Kommt mal drauf an, ob es ein spannender Film ist.
Ja, ich wollte es gerade, oh Gott. Oh. Wir driften in dieses Loch. Oh. Dieses unendlich tiefe Loch driften wir. Aber ich bin auch so einer, also ich muss das aber vorher machen. Also ich muss das vorher geklärt haben. Das ist also, wenn ich jetzt.
Wir müssen das klären.
Wir müssen das jetzt klären. Nein, das ist so, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und denke mir so, auch heute Abend gebe ich mit denen den Film, da muss ich vorher noch einkaufen fahren, sagen, und weil ich kann nicht, das geht nicht. Also ich muss dann schon, die Chips müssen dann schon ready sein.
Aber du also planst dann Filme dahin auch so vor? Also so, du fährst nach Hause und denkst, heute gebe ich mit den Film.
Selten, aber ich sage das so ist, dann, also wenn es so ist, dann müssen die Chips ready sein. Also deswegen habe ich auch meistens immer was daheim, so ist es nicht, aber wenn ich nichts daheim habe und sage, ich will heute Abend, keine Ahnung, Maverick jetzt auf irgendwo gucken, weil ich sage, oh, den habe ich im Kino jetzt gesehen und habe ich nochmal Bock drauf, ja, und dann weiß ich das ja, weil sonst ist ja das Prozedere Watchlist,
kein Bock.
Und dann sind zwei Stunden
rum. Habe ich schon mal angefangen, will ich nicht weitergucken. Ja,
okay. Interessiert mich nicht. Habe ich auf die Watchlist gepackt, weil es mich eigentlich interessiert, aber interessiert mich jetzt nicht.
Ja, richtig, ja.
Ja, und dann sind zwei Stunden um und dann geht man ins Bett.
Oh, so geht's mir bei Steam manchmal auch so. Oh, ich will irgendwas zocken, mir ist langweilig. So, ist kompliziert.
Ich hätte gern bei Letterboxd so eine Kategorie, was hast du als letztes geguckt und dann Watchlist.
Ich hätte gerne bei Letterboxd etwas so, es ist ja jetzt gerade mit KI, aber auch schon vorher gab es das ja mal so von wegen so, basierend auf ihren letzten Filmen, so, hier ein Vorschlag, was ihnen auch gefallen könnte, so, das hätte ich gerne bei Letterboxd, das wäre geil.
Das funktioniert halt bei den Streamingdiensten ja schon nicht, ne, dann hast du das, das könnte dir gefallen, und dann kommt dann Barbie Streamworld Teil 4, die Cartoon Edition, weil es halt ein Cartoon ist.
Ja, okay, fair. Stimmt. Das ist auch schlecht animiert. Die Haare sind schlecht animiert in dem Film, habe ich gehört.
Aus, ne? Ja.
Apropos Barbie, der kam ja auch jetzt, ne? Ein Trailer irgendwie, der ist ja mega social.
Ryan Gosling, unser Robin Hood.
Ja, der einzig wahre Robin Hood.
Der einzig wahre Robin Hood.
Aber da muss ich auch sagen, der Trailer war erstaunlich ansprechend. Der war ja recht selbstironisch, auch dass sie dann ja auch eine People of Color Barbie dabei hatten, so, ne, das ging ja auch sehr durch die Medien, aber ich muss ehrlich sagen, ich hab Bock drauf. Es gibt ja auch jetzt neu noch eine Barbie mit Trisomie 21, tatsächlich, gibt's ja auch jetzt, ne, und die ist auch super beliebt, also gerade bei Leuten, die Trisomie 21 haben, bei Kindern, die Trisomie 21 haben, die haben leuchtende Augen gehabt, so, und ich denke mir so, ja, okay, damit hat sich schon, auch wenn nur eine Barbie verkauft wird, diese Auflage damit schon rentiert. Ne, wenn da auch nur ein Mädchen oder ein Junge sich davon angesprochen fühlt oder inkludiert fühlt. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, ich habe Bock auf den Film. Ich habe irgendwie Bock auf den Film bekommen. Ich muss mir den geben, glaube ich.
Aber ich glaube, das liegt aber daran, dass der Film sich A, nicht ernst nimmt.
Ja, klar.
Und das ist ein ganz großes Plus, weil du könntest natürlich jetzt versuchen, hier, wir machen Barbie, bla bla bla. Und
es könnte auch ein Emoji der Film werden.
Es gibt ja Barbie-Filme, die halt auf Kinder gezielt haben, aber
meine Schwester
ich sag mal, ich glaube, das könnte halt einfach wieder so ein ganz lustiges Ding für zwischendrin sein mit dem Thema Barbie halt. Ne?
Ja, ich denke auch. Also gerade, weil halt auch Schauspieler dabei sind, die man gerne anguckt, wie Ryan Gosling zum Beispiel. Ne? So, Leute, es sind nicht einfach nur irgendwelche Darsteller oder es ist nicht einfach animiert oder irgendwas, sondern es ist halt einfach, sind echt Darsteller.
John Cena ist dabei. Ne?
Ja, Mann. Übrigens. Ja, Mann. John Cena, geil. Fehlt nur Arnold Schwarzenegger und
Arnold Hopfenstrudel.
Genau.
Ich komme einfach nicht drüber hinweg, es ist in mir drin.
Ja, ich merke das schon. Irgendwas ist heute nicht richtig mit dir.
Was beiden nicht, heute ist irgendwas kaputt.
Ja, aber wirklich, ey. Ich habe übrigens letztes Mal so darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, bist du ein Fan von so Leuten, die sagen, den Film muss man gesehen haben? Also so einem, ich nenne es mal Konsensfilme?
Weißt du, was mein Problem ist?
Du bist so einer?
Außer mein Kopf.
Ja, einige. Ding ist,
ich hab gute und schlechte Erfahrungen mit sowas gemacht. Ne? Das Problem ist, wenn du natürlich jemand bist wie wir, die halt sehr viele Filme schauen und die dann irgendwann schon so wählerisch sind, weil sie dann, du willst deine Zeit halt nicht mit einem schlechten Film irgendwie verschwenden.
Ja.
So, und ich hatte damals ein ganz geiles Erlebnis. Mein Auszubildender damals hat mir vorgeschlagen Whiplash. Wir hatten eine Wette am Laufen, da ging es irgendwie darum, ich weiß gar nicht, worum die Wette ging. Irgendwas haben wir gewettet und er hat gesagt, wenn er die Wette gewinnt, muss ich Whiplash schauen und wenn ich die Wette gewinne, muss er Two-Headed, Three-Headed und Four-Headed Shark Attack schauen.
Wow! Also entweder du schaust einen Oscar-Gewinner oder du schaust den größten Trash, den du unter Hempels Sofa finden kannst.
Und das Ding war halt einfach, ich kannte Whiplash wirklich nicht und ich habe nur so gelesen, worum es da so geht und ich dachte so, Musik, das ist überhaupt nicht so mein Ding. So. Und dann habe ich die Wette gewonnen und habe gesagt, aber ich gucke mir den trotzdem an, weil er hat mir den halt so schmackhaft gemacht, dass ich gesagt habe, gut, dann ich gucke es mir einfach mal an. So, er hat mich nicht groß weiter darüber informiert und habe den geschaut und er hat mich weggehauen. Also ich muss wirklich sagen, das war so ein geiler Film. Ja. Er hat übrigens die anderen drei Filme noch nicht geschaut. Ja, ich bin da immer noch ein bisschen enttäuscht.
Also, gleich mal, ist dein Azubi, also gleich mal kündigen, ne? Ist Kündigungsgrund, finde ich.
Das ist eigentlich schon hart, aber egal. Aber um auf das Thema zurückzukommen, ich finde es immer schwierig. Ich sag mal, wir kennen unseren Filmgeschmack so ungefähr, wo man sagt, hier, was weiß ich, wenn ich dir sage, hier, ich habe den gesehen, vielleicht ist das was für dich. Mhm. Ist es anders, als wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, ich habe den gesehen, Marvel-Film XY, der war der Hammer. So, weißt du? Und dann guckst du dir den halt an, weil du denkst, okay, der sagte, der ist der Hammer und denkst dir dann so, ja, okay, war ganz gut, aber ist, weißt du, der schiebt immer so deine Erwartungshaltung erstmal nach oben. Das ist sowas, das ist ganz schwierig. Eigentlich schaue ich momentan Filme am liebsten, wenn ich fast gar nichts drüber weiß.
Ja,
kein Trailer, so keine Info dazu, gar nichts. So
ist auch ein bisschen das Problem aktuell auch mit den Trailern noch davon. Ja. Also die meisten Trailer erzählen den gesamten Film in 2,5 Minuten. So.
Sehr viel,
Und dann brauchst du es auch nicht mehr gucken. So, ne? Also ich meine, ein Trailer zum Beispiel, der relativ viel erzählt hat, der mich trotzdem neugierig gemacht hat, war jetzt Smile, den du ja geguckt hattest im Kino. Wieder so ein Horrorfilm, den ich weiß, ich kann ihn nicht gucken. Der macht mich kaputt, der Film, aber irgendwie habe ich den Trailer gesehen, war damals im Kino, ich glaube, das war sogar zu Bullet Train, bin gar nicht sicher, über den wir ja letztens kurz schon gesprochen hatten und da muss ich sagen, der Trailer hat mich richtig neugierig gemacht auf diesen Film, weil das wieder so, kriegst mich immer mit Mystery, kriegst mich damit immer so, ne, da ist wieder irgendwas so und alle lächeln und kurz danach sind sie tot, so, und dann denkst du, Alter, was geht da ab, so, da ist nur das Problem, ich habe oft Angst bei solchen Filmen, dass die Auflösung mich nicht zufriedenstellt.
Ja, und das zu Recht.
Ja, ist ja häufig so. Also ich meine, das ist ja eine gewisse Erfahrung, die man sich irgendwann aufbaut. Ja, lässt sich so die ersten, ja, und du bist 16, lässt sich die ersten, oder meinetwegen auch nur 12, lässt sich die ersten 10 Jahre, lässt du dich noch von sowas triggern. Und dann denkst du, oh, jetzt wird's aber geil, das wird die geilste Auflösung ever. Und dann gehst du rein und bist wieder enttäuscht. Und das machst du 10 Jahre mit. Und dann bist du halt Mitte 20 und denkst, nee, davon lasse ich mich jetzt nicht mehr triggern.
Ja,
also,
ja.
Man baut ja eine gewisse Medienkompetenz auf. Nee, aber auch hier, um mal auf das Thema zurückzukommen, bei mir ging es tatsächlich eher so um diesen Konsens, also dass man das Gefühl hat, alle sagen, diesen Film muss man mal gesehen haben. Sagen wir mal Alfred Hitchcock zum Beispiel, keine Ahnung, Psycho muss man mal gesehen haben. So, und ich bin mal ganz ehrlich, ich habe Psycho noch nie ganz gesehen. Einfach, weil ich, und das ist das eigentliche Thema, auf das ich nochmal hinaus wollte, ich habe ein Problem, alte Klassiker zu gucken. Ist witzig bei einem Podcast, bei dem es darum geht, Actionfilme aus den 80ern und 90ern nochmal zu besprechen. Aber ich meine gerade so Filme wie, ich will mal sagen Once Upon a Time in America, aber das ist ja der von Tarantino. Ich meine diesen anderen. Hieß es nicht aber irgendwann in Amerika? Nee,
Tarantino ist in Hollywood.
In Once Upon a Time in America ist genau. Aber das ist dieser. Ich meine, gut, das ist auch ein Film, der geht auch 3,5 Stunden. Aber auch Spartacus ist auch so ein Film, ne? Das sind so Filmklassiker.
Ja, Spartacus, Ben-Hur, Metropolis.
Ja, genau. Ja, richtig, ja, Metropolis, auch so ein Ding. So, ne? Ich bin ein großer Fan von diesen Genres eigentlich. Gerade Metropolis, so Utopie, Dystopie. Aber ich muss sagen, ich kann diese Filme nicht gucken. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen auch daran, dass die Filme Grundlage für heutige Filmstandards sind. Auch so Vertigo zum Beispiel, ne? Das sind ja.
Oh ja.
Oder Hitchcock eben. Das sind halt Filme. Hitchcock hat ja vieles gemacht, was heutzutage noch in Filmen benutzt wird. Allein die Sache mit der Suspense, also die Erwartungshaltung von einem von einem Zuschauer. Aber dadurch kennst du diese Techniken halt schon, weil du halt aufgewachsen bist mit diesen Techniken. Vertigo oder auch Psycho kam halt irgendwann vor unserer Zeit raus. Mhm. Und seitdem haben das die ganzen Filme gemacht. Und wir sind jetzt mit Filmen aufgewachsen, die Psycho adaptiert haben oder einige Dinge daraus. Und deswegen bin ich es schon gewohnt und kenne den ganzen Schnodder schon. Mhm. Und wie bei Sixth Sense auch so, ne? Klar, wenn du einmal Sixth Sense gesehen hast, bist du völlig weggeblasen. Aber wenn du seitdem alle Shyamala-Ding-Dong-Dong-Filme gesehen hast, dann weißt du immer, dann weißt du halt immer, was da passiert oder dass am Ende irgendein Twist kommen soll, der dich über total wegbraten soll und dich nicht wegdreht. Und da habe ich richtig Probleme mit diesen Konsensfilmen, nenne ich sie mal.
Ja, ja, also ich bin ja einer, der gerade gerne diese alten Filme sich immer noch mal anschaut. Und mir, das sind auch so noch, die ich auch noch auf der Liste habe. Ne? Metropolis ist noch was, auf, was ich auf der Liste habe. Ich habe zum Beispiel, also ich verstehe dein Problem. Ich habe ein gutes Beispiel dafür, ich habe Mann beißt Hund gesehen. Das ist ein französischer Film, der so ein bisschen Mockumentary nennt, wie würde sich das heute nennen. Also eine gefakte Doku, wo die ja die, so ein Profikiller, ein Kamerateam macht eine Doku über einen Profikiller. So, ne? Und das ist alles so dargestellt, als wenn das echt wäre. Und jetzt müsste ich gucken, also der ist halt so gemacht, dass man halt denkt, das wäre echt, so wie halt dann später auch Blair Witch. Und ich glaube, das war aber vorher schon.
Okay.
Und wenn man den halt, den habe ich kenne den damals noch von Hörensagen und habe den aber nie gesehen. Und ein Freund von mir hat mir damals, hat mir vor zwei Monaten den mitgebracht. Ist übrigens ein belgischer Film, kein französischer, verzeihen. Aber Originalsprache ist halt Französisch. Sprache ist halt Französisch.
Ja, Belgien sprechen ja viele Leute Französisch. Oder fast alle Leute Französisch. Genau. Ne?
Und auf jeden Fall, da war das auch so, dass ich den geschaut habe und habe ich richtig gemerkt, so, ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du, weil mein Kumpel ist Franzose, wenn du den im Originalton A hörst und zu dem Zeitpunkt, wo der rauskam, gesehen hast, dass der dich schockiert hat. Weil der natürlich damals halt echt wirkte, so, und wie du sagst, diese Techniken, die dafür benutzt werden, um das realistisch rüberzubringen, etc., das kennt man halt eben von Blair Witch, von Paranormal Activity, von Rec, von Quarantäne, etc., von Cloverfield, man kennt es halt mittlerweile. Und das war auch so ein Film, wo ich damals, wo das so groß gehypt worden ist, und dann guckst du den heute und denkst du so, ja, okay, naja, also, ne, wobei ich halt bei Filmen wie zum Beispiel Fenster zum Hof oder das Original, das sind ja auch so Sachen, Fenster zum Hof und Psycho, ne? Das sind Sachen, da hast du in der ganzen Popkultur, in Simpsons, in irgendwelchen Sitcoms, ja, hast du halt immer Anspielungen auf Psycho gesehen, ohne dass du den Film jemals gesehen hattest.
Und damit hast du aber das Gefühl, du hast den Film schon gesehen.
Genau, man kennt halt diese ikonischen Szenen daraus, was diese Szene, wenn du sie dann das erste Mal siehst, irgendwie gar nicht mehr so ikonisch wirken lässt, weil es halt schon 80 Mal irgendwo aufs Korn genommen worden ist oder hier irgendwie schon irgendwo als Gag eingebaut worden ist und etc. etc. Und Fenster zum Hof ist ja auch so ein Film, ne? Der ist ja auch 10.000 Mal geremaked worden. Hier Disturbia mit, wie heißt der?
Shia LaBeouf,
genau. Das ist ja auch so eine Neuzeit-Fenster zum
Hof. Die habe ich sogar auf DVD hier irgendwo rumzuliegen.
Und vor kurzem kam doch auch mit
Johnny Depp wurde doch auch
Kristen Bell kam doch auch dieses, wo sie quasi.
Warte mal, Kristen Bell hat was gemacht wieder in letzter Zeit?
Ja, das war auch irgendwas, Woman of the Window, irgendwie, ich weiß es nicht, krieg den Namen nicht hin. War auch so, ne, der Nachbar, sie hat irgendwie so, ne, sie denkt halt, der Nachbar hat irgendwas gemacht,
Klassiker.
Sie hat aber, glaube ich, so. Ne? Also man kennt es halt einfach. Aber ich habe wirklich den Original Fenster zum Hof, mit, ich glaube, wie heißt er? James Dean hätte ich jetzt bei sich gesagt.
Warum nicht? Also ich meine, er ist ja auch Schauspieler gewesen, aber
Wie heißt er?
Ich weiß es nicht.
Der ist von 54, James Stewart heißt er, sorry. Okay. Stewart, Grace Kelly. Und was ich das Schöne dran finde, ich hatte halt einfach kurz so eine Phase, wo ich viele Klassiker geschaut habe. Und der Film ist heute noch spannend, obwohl du weißt, gerade beim Fenster zum Hof, du weißt, was passiert. Du weißt, worum es geht, aber du hast den trotzdem noch nicht gesehen. Und ich kann das immer nur empfehlen, weil die deutsche Synchro ist so schön gemacht, weil auch damals natürlich anders gesprochen wurde wie heute. Ne? Man drückt sich viel gewählter aus. Oh, ne? Deswegen fand ich auch den originalen Mord auf dem Orient Express war ein sehr schöner Film, den ich mir heute noch angucken konnte. 10 kleine
Und nee, dann gab es keinen mehr, hieß das
Buch. Nee, es waren nur noch 10, genau. Ja, dann waren es nur noch 10.
Agatha Christie.
Genau. Ist auch ein geiler Film.
Cooles Buch auch.
Wo ich wirklich eigentlich wusste, ne, weil das ist ja dieses Ursprungsding, es werden Leute auf dem Schloss.
Ja, klassischer Whodunit. Ja, ja.
Genau.
Und, eins meiner Lieblingsgeschichten übrigens. Kannst du mich heute noch mitkriegen. Deswegen mochte ich auch Knives Out so gerne.
Ja, und das ist so, das ist ja das Original dazu. Und da kam am Ende noch ein Twist, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ja, wo ich wirklich nicht gedacht hätte, dass das passiert. Und das fand ich eigentlich so krass. Und das im Originalen, der jetzt auch schon irgendwie aus den 60ern oder 70ern ist. Ne?
Also
du hast schon recht. Ich finde, es gibt noch welche, die immer noch ihren Zauber haben, trotz dass du eigentlich, wie gesagt, diese ganze Murder-Mystery-Geschichte schon kennst, ja, dass du halt auch die Story von Psycho kennst und die Story von Fenster zum Hof kennst. Es gibt aber auch andere Beispiele, wie halt Metropolis, die halt auch sehr langatmig sind und eigentlich nur darauf leben oder beziehungsweise Vorreiter waren für andere Filme, die man halt heutzutage quasi jeden zweiten Tag
sieht. Also ich sehe da gerade auch so ein bisschen, gerade bei Metropolis ist, glaube ich, auch viel die Technik gewesen, die halt damals die Leute weggeblasen hat. Ne? Es ist dann so, als 2011 Avatar geguckt haben, war völlig weggeblasen. Oder auch Titanic 1997 ist technisch ja auch ein ausgereifter Film.
Metropolis
war halt Park. Genau, ne? Metropolis war halt auch so, das haben die Leute bis dahin noch nie gesehen. Und heutzutage ist das halt aber was anderes, ne? Es gibt halt solche Filme und solche Filme, das stimmt schon, ne? Also wenn ich jetzt auch sowas wie, weil du es vorhin genannt hattest, Blair Witch Project denke, der hat auch heute noch einen Impact.
Ja,
also wenn man den heute guckt, zum ersten Mal, dann weißt du, das ist alles nicht echt. Also ich meine, zu Zeitpunkt waren ja schon junge Erwachsene oder Heranwachsende zumindest. Ich habe den auch im Kino gesehen, der war übrigens ab 12 damals im Kino, what the fuck? Und ich war halt 13. Yeah. Und damals war noch so die MySpace-Seiten, so, also es fing gerade an mit dem Internet, die haben halt dieses krasse drumherum gemacht, du hast die MySpace-Profile von den Leuten, von den Filmcharakteren gehabt und du wusstest wirklich nicht, am Anfang steht ja auch noch nach einer wahren Begebenheit und du wusstest wirklich nicht, ist das jetzt echt oder nicht?
Ja.
Ich meine, heute ist es das große Internet, ne? Aber selbst heute, wo das nicht war, dieses Ding, hat dieser Film einen krassen Impact. Du guckst diesen Film und du scheißt dir ein.
Und das ist das, was Chris, und du machst genau gerade das. Das war unsere Zeit. Das war die Zeit, wo wir genau den Film auch mitgekriegt haben. Wir kennen, guck mal, wenn jetzt heute einer den Film kennt, der hat nicht dasselbe Erlebnis wie wir, dass im Internet auf einmal die MySpace-Profile waren, dass es irgendeine Fake-Polizei-Homepage gab, damals die, wo die quasi die vermissten Seitenanzeigen drauf waren. Also es war ja damals auch ein unglaublich cleverer Marketing-Baum da drumherum gebaut, ja. Also das haben wir halt live mitgekriegt. Und so hast du es halt, wie du es sagst, ne, bei Metropolis, ne, das haben die Leute zum ersten Mal gesehen. Ich habe ja dir erzählt, ich war in einem Stummfilm im Kino von 1920, einem deutschen Film, das Kabinett des Dr. Caligari. Und der geht nur eine Stunde. Aber der ist der Vorreiter für so viele Horrorfilme. Der gilt als Ur-Horrorfilm. Das ist ein deutscher Film. Ja. Und wenn du dir den anguckst, ne, und die Machart von dem Film, und auch da gab es einen Twist drin, ne, den du vielleicht gar nicht kommen siehst unbedingt. Ich habe den geschaut und habe wirklich nicht damit gerechnet, dass mich das überhaupt irgendwie mich emotional bewegt. So. Und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen ist damals, 1920. Ne?
Genau. Aber wohl, ich meine das eher als ein positives Beispiel bei Blair Witch. Ne? Also Blair Witch hat auch heute selbst für Leute, ich hatte vor ein paar Jahren, kurz nachdem ich nach Bremen gezogen bin, hatte ich eine Freundin zu Besuch, die kannte ganz viele Filme noch nicht. Also die hatte mit Filmen eigentlich nicht viel am Hut, hat mich aber regelmäßig gefragt, was sie mal gucken könnte mit ihrer Schwester zusammen. Und dann haben wir natürlich Filme geguckt hier und dann auch Blair Witch zusammen mal. Und sie meinte, weiß ich nicht, ich habe auch Paranormal 1 übrigens geguckt, den ich auch sehr liebe. Und also Paranormal Activity, um das hier mal richtig zu sagen. Und auf die hatte das auch einen Impact. Die fand den Film super, so, ne? Und die hat ihn bis dahin noch nie gesehen. Und die hatte das halt, diese ganze Geschichte hat die nicht mitbekommen, fand das trotzdem super. Aber wohingegen ich mir den irgendwann in Amerika nicht mehr angucken kann. Ey, nach einer Stunde denke ich so, oh Gott, töte mich. Da brauche ich mehr als einen Snack.
Ja, aber ich sag mal, aber das hängt aber auch da, glaube ich, ein bisschen mit dem Genre zusammen. Ne? Das ist so genauso wie, ist das Leben nicht schön? Das ist so ein Film, ich weiß nicht, den könnte ich mir jetzt auch nicht angucken. Dann gibt's noch, es gab ja diesen schönen mit Jack Lemmon und noch zwei, drei anderen Schauspielern, ich glaube, die Elf Geschworenen heißt der. Der wurde
den liebe ich, den habe ich auf DVD, der schwarz-weiß,
der wurde auch mehrfach geremaked. Und das ist auch so ein spannender Film, weil auch da, ne, viel über, eigentlich nur über, das ist ja eine Art Kammerspiel und es passiert eigentlich nur viel durch Dialoge. Und trotzdem funktioniert der für mich heute auch noch so, ne? Und aber ich glaube halt, was ich eigentlich nur sagen wollte, nicht, ich wollte jetzt nicht den Impact von Blair Witch, klar funktioniert der heute auch noch, weil es natürlich diese Found-Footage-Geschichte ist, ne, die. Ne, ich meine, wenn man sich YouTube anguckt und googelt nach creepy Videos, sind alles Kartoffelkameras komischerweise, obwohl jeder mittlerweile ein iPhone 90 hat mit 4K Full HD.
Frage ist auch, warum sind eigentlich Fotos vom Yeti immer verwackelt? So, haben die keinen Bildstabilisator oder was? Ich meine,
aber ich sage halt nur, wir haben es halt noch mitgekriegt mit dem ganzen Drumherum noch. So, ne? Und den Impact, den das damals auf uns junge Leute hatte, die auch genau in dem Alter waren, um uns noch irgendwie da mehr zu schockieren mit, weil wir halt auch gerade da auch angefangen haben, uns im Internet zu bewegen. Aber ich glaube, ne, das macht halt nochmal auch da bei dem Film nochmal ein Level mehr aus. Das meine ich damit nur. Nicht, dass der heute keinen Impact mehr hat, sondern dass der halt damals auch noch mehr Impact hatte, wie so ein Metropolis vielleicht damals auch mehr Impact auf die Leute hatten, weil sie es halt nicht kannten, wie auf uns, die halt schon tausend so Sachen gesehen haben.
Weil sie auch die Geschichte nicht kannten, ne? Also man heute kennt ja jeder Dystopie und Utopie, ne? Aber das kannte man halt damals nicht so richtig. Ja. Genau, es gibt ja auch diese Geschichte von dem ersten Film irgendwie, wo man doch bloß, geht auch bloß 20 Sekunden oder so, ne? Wo eine Lok einfährt in einen Bahnhof, das wurde gefilmt.
Und war das nicht der erste Film?
Ja, genau, das meine ich gerade. Okay. Dann sind die Leute auch aufgesprungen im Lichtspielhaus, ne? Aufgesprungen, weil sie dachten, die Lok fährt gleich durch die
Leinwand. Ja, stimmt. Ja.
So, dass diese Geschichten kennt man ja so. Das stimmt, wir haben eine gewisse Medienkompetenz dadurch
natürlich auch. Krieg der Welten, ne, die Radioübertragung.
Ja.
Ist auch cool.
Genau. Aber wenn wir gerade schon mal bei so Klassikern sind, gibt es einen Klassiker, fällt dir einer ein gerade, wo du sagst, das ist ein Klassiker, der ist absolut überbewertet?
Überbewertet?
Ja, wo man sagt, wo gefühlt, also wirklich rein gefühlt, jeder sagt, ey, den muss man mal gesehen haben. Und du hast ihn gesehen und denkst, ja, aber nee, eigentlich ist der, ne,
ja,
eigentlich
ist der nicht so gut. Du kennst du noch Mord ist ihr Hobby?
Ja.
Wie hieß die Darstellerin?
Ich weiß es nicht, aber die ist eine sehr sympathische Frau gewesen.
Ich mochte die. Die spielte, glaube ich, in Tod auf dem Nil mit Peter Ustinov.
Ja, hat sie, weiß ich.
Dem Originalen, ich weiß gar nicht. Angela Lansbury, genau. Und ich meine, es ist Peter Ustinov, der damals den Hercule Poirot spielt und sie spielt dort, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, da auch irgendwie in dem Film mit. Das ist Tod auf den Nil 1978, man kennt ja Mord von Orient auf dem Orient Express, das ist ja auch eine mit hier Hercule Poirot, das ist ja alles,
ist auch alles Agatha Christie.
Christie. Und das ist so ein Film, wo ich sage, das ist auch so ein Film, den hast du schon tausendmal gehört, ja, Tod auf den Nil, ob du den gesehen hast oder nicht, aber man kennt den Titel ne? Und den habe ich gesehen und den fand ich mega langweilig. Ja. Obwohl ich eigentlich so ein Whodunit-Fan bin und man auch diese Geschichte sehr gut kennt. Ne, das ist ja, da gibt es ja eine ganze Reihe. Aber den fand ich so, ich weiß nicht. Ne? Später spielt Angela Lansbury in den Agatha Christie-Filmen auch sogar Miss Marple. Ja. Aber ich weiß nicht. Peter Ustinov ist ein guter Schauspieler, mochte ich. Ne? Angela Lansbury mochte ich. Aber der Film hat mich, das ist so ein Klassiker, den man so kennt, wo ich zumindest da gesessen dachte und hätte ich mir jetzt auch sparen können. Und das Remake, dort reden wir gar nicht drüber, der ist noch schlechter.
Ah, du meinst jetzt mit den neuen, mit Gal Gadot, oder wie?
Gal Gadot und hier, wie heißt dieser Komiker, der mich übrigens überrascht hat, Russell Brand, ist in diesem Film der einzige Lichtblick, ganz ehrlich.
Der einzige, der Schauspieler hat,
ja.
Gal Gadot macht halt ihren Gal Gadot-Kram, so, ne? Also ich meine, also so gerne ich Gal Gadot mag, ich glaube, das ist eine sehr, sehr sympathische Person, so, also von dem, was man so von ihr sieht und hört. Aber sie macht auch immer das Gleiche, ne? Ob sie nun jetzt Diana hier, beziehungsweise Wonder Woman ist, oder ob sie jetzt halt die Dudette, ich habe den Namen vergessen, von die Frau auf im Tod auf dem Nil ist gefühlt immer dasselbe. So, das ist immer so diese, ich habe immer Nicole Kidman mit ihr im Kopf. Also, weil Nicole Kidman hat auch immer so dieses sehr ruhige, ladyhafte, elfengleiche Auftreten gehabt. Und ich finde, das hat immer Gal Gadot auch. Die hat immer so ein sehr sanftes, ladyhaftes Auftreten, das aber dann auch immer das Gleiche ist. Das ist gut für einige Rollen, aber gefühlt immer das Gleiche. Und, ne, also das hatte ich, das war ein größtes Problem bei Tod auf dem Nil, muss ich sagen. Ja, jetzt habe ich dir eine Frage gestellt, die ich selbst nicht so richtig beantworten kann. Ich kenne keine schlechten Filmklassiker. Nee, also gibt es garantiert ganz, ganz viele. Mir bleiben nur die schlechten sehr schwer in Erinnerung. Also zum Beispiel, du hattest ja die 12 Verschworenen genannt, den liebe ich, den Film. Mm. Den habe ich damals in der Ausbildung tatsächlich geguckt. Den hatten wir in irgendeiner Freistunde oder so, hat sich unsere Englischlehrerin, der hat uns auf Englisch angeguckt, hat ihn dann reingeholt. Und danach bin ich tatsächlich in einen Buchladen oder einen DVD-Laden meiner Wahl gegangen und habe mir diesen Film gekauft auf DVD, weil ich den einfach so gut fand, so beeindruckend fand. Und auch sowas wie Das Fenster zum Hof fand ich auch sehr spannend. Gibt's so viel, ne? Aber eben, ich habe es jetzt schon ein paar Mal genannt, so irgendwann in Amerika oder auch Spartakus werden halt als große Epen bezeichnet.
Ja.
Da macht's natürlich auch die Zeit, also die Laufzeit des Films macht es dann natürlich auch nicht einfacher. Mhm. Aber es ist halt auch hier so, die sind alle großartig gespielt, das sind alles gute Schauspieler, tolle Sets. Ich meine, Spartacus war zum damaligen Zeitpunkt einer der teuersten Filme aller Zeiten. Und trotzdem packt es mich nicht. Und ich kann nicht mehr den Finger drauf drücken, warum so. Aber ich finde, der ist mittlerweile ein bisschen überschätzt. So doof es klingt, dann gucke ich wieder Gladiator. Obwohl da die Shaky Cams echt anstrengend sind.
Ben Hur
ist auch lang. Den habe ich nicht zu Ende geguckt.
Ja, das sind so, ne? Lawrence von Arabien, Ben Hur, ja, Spartacus. Ja, genau.
Diese alten Abenteuerfilme aus den 60ern. So. Die hat mein Opa geliebt, oder liebt sie immer noch wahrscheinlich. Mit meinem Opa habe ich früher auch immer so Sindbad geguckt, diese Stop-Motion-Filme.
Ja.
Die waren echt, also ich glaube, heute sind die auch schwer zu ertragen. Aber also
Herkules-Filme mit Lou Ferrigno. Oh,
ja. Wer war denn das? War das auch Lou Ferrigno? Nee, bei Kampf der Titanen im Ursprung?
Oh, das kann sein, aber wie gesagt, ich weiß nur, dass Lou Ferrigno immer Herkules war und hat immer irgendwie auch in diese Stop-Motion-Gegner-Feature gehabt. Das war immer uff.
Ja.
Also heute als Kind natürlich, oh geil, ja, aber heute kannst du das nicht angucken.
Ja, es ist auch bei den alten James-Bond-Filmen ähnlich, finde ich. Die haben schon noch ihren Charme, aber ich finde, die kann man sehr schwer gucken. A, wegen des Frauenbildes, das sie vermitteln. Also ist ja wirklich teilweise sehr übergriffig. Also auch die neueren noch mit Pierce Brosnan, aber vor allem die davor mit den alten Darstellern wie Sean Connery oder auch Timothy Dalton und so. Die sind alle sehr schwierig.
Ja, gerade so, was jetzt das Bild einer Frau, also richtig, die Darstellung einer Frau. Ich habe die ja
nicht nur das, auch wie James Bond mit der Frau umgeht.
Ja, ne? Klar. Ja. Also, wie gesagt, aber er sieht sie halt auch nur als Objekte, das meine ich damit so, ne? Ja. Und gerade Sean Connery, ne, der ja damals als der absolute ne, Sexsymbol der
60er. Ja, aber das, was heute Henry Cavill ist, ja.
Ja, und ich habe die auch, ich habe mir diese James Bond Box geguckt, weil ich die nie wirklich geguckt habe, weil das war natürlich, die alten sind ja alles so Filme gewesen, die du halt als Kind nicht geschaut hast, so, ne, und hab das auch mal nachgeholt, das ist also schon sehr, sehr schwierig, was da teilweise passiert.
Ja, finde ich auch. Das ist halt auch, ich finde deswegen eigentlich, ich bin ein großer Daniel Craig James Bond Fan. Ich finde nicht, dass alle Filme gut sind, absolut nicht. Quantum Trost fand ich auch schrecklich, genauso wie ich den, wie hieß denn der, warte mal, Quantum Trost, wie hieß denn der vierte? Der dritte war Spectre? Nee, der vierte war Spectre, der dritte war Skyfall. Skyfall mochte ich sehr gerne, Spectre mochte ich nicht so gerne und den zweiten Quantum Trost mochte ich auch nicht sehr gerne. Und aber das mochte ich da sehr gerne, weil genau da wird das aufgegriffen, dass ein James Bond immer so jemand ist, der Frauen nur als Objekte sieht. Und das wird ja auch immer wieder auch thematisiert in den Filmen, dass Frauen eben keine Objekte sind und dass er das plötzlich auch bereut, beziehungsweise auch mitbekommt, dass Frauen halt auch mehr sind als einfach nur was man mit nach Hause nehmen kann als Trophäe. Und das mochte ich da sehr gerne. Das waren halt schon sehr aufgeklärte Filme, was natürlich auch sein muss im 21. Jahrhundert, aber wir wissen alle, dass das nicht selbstverständlich ist, diese Ansicht. Und gerade bei einem, ich nenne es mal chauvinistischen Charakter wie einem James Bond, fand ich das sehr nett, dass du da viele starke Frauen hattest und eben Frauen nicht nur so, ich nenne es mal, quantifiziert wurden. Mochte ich sehr gerne. Ja. Das war eine Sache, die ich sehr gut fand. Wie gesagt, war nicht alles war da gut. Aber Ana de Armas zum Beispiel ist ja auch da aufgetreten im letzten James Bond. Und da wäre natürlich die Chance sehr groß gewesen, da wieder irgendwas mit ihm anzufangen. So, ne? Und gar nicht. Die hat ihn den Arsch gerettet und dann hatte sie halt ihre 20 Minuten Screentime und dann war es das. Aber sie hatte 20 Minuten ziemlich geile Screentime. Und da muss ich ehrlich sagen, fand ich sehr, sehr, sehr gut.
Den habe ich auch noch gar nicht gesehen.
Oh, echt nicht? Den habe ich im Kino geguckt.
Nee, den müsste ich mir auch nochmal angucken. Ja, ich mag auch Daniel Craig als Bond. Ja.
Oder als bei Knives Out.
Oder als, ja, da Ich mag halt auch, ne, wie du sie ja auch magst, diese Whodunit-Geschichten ja. sind halt einfach. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass wir halt wollen, ne, wir wollen endlich mal wieder herausgefordert werden, weil also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ne, aber ich sag mal, du hast es wahrscheinlich auch sehr oft, ne, du guckst irgendeinen Film, ja, der ist der Mörder. So, ne, und
ja, ah, ja, das habe ich in Büchern
jetzt keine, gehabt, ja. Keine 3 Sekunden irgendwie Screentime ja. und du weißt schon, ach, okay, das ist also nachher dann. Ja, und dann bei so Whodunit-Filmen, ne, ist immer so dieser Red Herring dabei und dann geht's immer hin und her und du rätselst halt da so ein bisschen mehr, ne, und du hoffst halt immer, dass dieser Film so intelligent und so verschachtelt gemacht ist, dass du eben nicht drauf kommst, dass du am Ende da sitzt und denkst, ach, was, ja, es war doch...
Ja.
Der Butler.
mit dem Heizungsrohr im Esszimmer.
Ja, im Gärtner.
Ja, es war der Gärtner mit der Rohrzange im Hausbesitzer.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also genau, da ist übrigens, ich habe jetzt noch 2 Sachen. So, wir haben so ungefähr 10 Minuten. 2 Sachen habe ich noch. Und zwar einmal eine kurze Denksportaufgabe, wie das letzte Mal auch. Diesmal kein Recasting, sondern... Wenn du die Wahl hättest, ein beliebiges Franchise zu nehmen, sagen wir sowas wie Star Wars, Indiana Jones, Star Trek, was auch immer so, ja? Mhm. Die Antwort ist nicht Indiana Jones, Frank.
Mann! Okay, ja.
Nee, pass auf, ja. Und innerhalb dieses Franchises ein ungewöhnliches Genre verfilmen könntest, was wäre das? Also als Beispiel ein Horrorfilm in Star Wars.
Also im Star-Wars-Setting quasi.
Im Star-Wars, genau, im Universum. Im Star-Wars-Universum, im Star-Wars-Setting. Ja. Gibt es sogar eine Comic-Reihe tatsächlich, deswegen ist das jetzt ein bisschen lame, ne? Aber das zum Beispiel fände ich eine super coole Idee.
Mhm. Also ich müsste mir jetzt ein Genre raussuchen, wo ich sag, ich müsste mir ein Film-Franchise raussuchen, wo ich sage...
Darin ein Genre, was eher selten ist, genau.
So ein Genre. Ich hätte gerne ein Batman Whodunit, aber ich glaube, das ist halt schon fast der Batman.
Ja, der neue jetzt mit, ja. ja. Stimmt, ja.
Aber ich glaube, den richtig aufgezogen, dass Batman wirklich rumrätselt, also dass quasi Batman unser Hercule Poirot ist. Mhm. Ich glaube, das fände ich irgendwie geil. So einen richtigen...
Dass er wirklich mal der beste Detektiv der Welt ist und nicht einfach nur der best ausgerüstete Detektiv der Welt.
Und das haben sie ja in The Batman schon sehr gut hingekriegt, ne, fand ich. Ne? Also stimmt, du hast das erste Mal gesehen, dass er auch Detektivarbeit geleistet hat. Aber wie gesagt, ich glaube da und auch sogar vielleicht weg, dass du gar nicht deine bekannten Villains hast, also kein Pinguin, kein Joker. Das wäre natürlich geil, wenn du, weißt du, aber das wäre zu einfach, wenn du halt einfach 10 Villains hinstellst und dann rausfinden musst, welcher von den 10 war das.
Das ist auch lustig, wirklich, die Suicide Squad.
Nee, sondern wirklich, dass du sagst, Batman, es ist ein Mord passiert und Batman, Commissioner Gordon wurde ermordet. So. Und er muss aufklären, wer es war. Und es ist keiner von den üblichen Verdächtigen, sondern es ist nachher, vielleicht lässt man die Villains drin und du denkst halt, das ist, war ja ganz klar der Joker oder es war ganz klar der Pinguin oder der Riddler oder sonst was. Aber er kommt nachher dann auf eine Fährte, wo du dann vielleicht am Ende völlig überrascht bist, dass er es war.
Ja.
Finde ich geil.
Interessante Idee, nicht ganz so weit weg von Batman, aber klassisch, klassischer Superhelden-Movie, das stimmt schon. Mhm. Und vielleicht auch ganz cool, wenn er die ganze Zeit Bruce Wayne ist, weil er wäre ein bisschen komisch, wenn Batman dann die ganze Zeit rumrennt, sondern wenn er wirklich in so einem Herrenhaus ist, wo dann komischer Gordon oder wer auch immer getötet wird, weil irgendwie auch der Bürgermeister und er muss das halt rausfinden, aber er hat nicht die Möglichkeit, sich zu Batman zu verwandeln, in Anführungsstrichen, zu verkleiden, sondern er muss halt Bruce Wayne bleiben, kann er also nicht irgendwie seine blau leuchtende Augenmaske anschalten, sondern muss halt zusehen, wie er klarkommt. Er hat vielleicht ein paar Gadgets, so die, keine Ahnung, seine Uhr sind oder so, ne, aber er hat jetzt nicht die krasse Maske mit seiner AI-Brille da drin, ne? Das fände ich auch ganz cool, um wirklich mal zu beweisen, wie er halt auch als intellektueller Mensch ist, ne?
Und seine Detektivkünste quasi.
Genau. Ja, coole Idee. Also ich komme halt nicht weg von der Idee mit dem Star Wars und dem Horror. Mhm. Also so ein richtiges, so ein Event Horizon oder so ein Alien, also Alien.
Sci-Fi und Horror funktioniert halt sehr gut.
Genau,
ne?
Genau.
Deswegen hatte ich auch, kurz diese Marvel-Filme so mit Horror-Dingern, aber ich glaube, das gab es sogar teilweise schon und die haben es schon immer mal versucht, düstere Superheldenfilme zu machen. Ne? Und du hast auch, wie mit The Boys, hast du ja auch was sehr derb ist.
Das ich übrigens nicht mag.
Ich weiß, aber ich meine halt nur so, ne? Also ich sag mal, du könntest halt zum Beispiel, oder Back to the Future wäre auch was, wo du, glaube ich, ziemlich geil
oder könnte es richtiges Drama werden.
Ja, wo du halt auch irgendwie Ja, keine Ahnung, ich müsste irgendwie einen Thriller draus machen oder so, ne? Dass du einfach die Story von Zurück in die Zukunft nimmst und die dann irgendwie wirklich in der Zeit festhängen oder so, ne? Und es wird dann wird richtig düster und wenn sie nicht es schaffen, zurückzukommen, dann sind sie halt einfach auch tot, so oder ja, irgend sowas.
Könnte auch so ein Drama wirklich werden, so, dass wirklich das dann so ausgeht. Weiß nicht, kennst du sowas wie Gun Baby Gun oder so? Das sind ja eher so, wie nennt man die Filme denn noch? Warte. Film Noir. Und dass du aus einem Back to the Future eine Film Noir machst, quasi, wo du dann am Ende so ein Ende hast, das für den Protagonisten zwar, also dass die Geschichte zwar zu Ende bringt, aber nicht zufriedenstellend, sondern so, dass du wirklich denkst, so, oh fuck, Alter, also wäre mir lieber gewesen, wenn das einfach anders wäre, also kein Happy End. So. Ich glaube, das wäre ja ganz interessant, das stimmt schon.
Ja, ja, irgendwie sowas, also.
Oder so, Indiana Jones Horror wäre aber auch geil. Also ein richtiger Horrorfilm, Indiana Jones. So wie Alien vs. Predator 1 angefangen hat.
Ja, aber das hast du mir ja direkt genommen. Also dürfte ich ja da gar nicht. Habe ich gar nicht erst angefangen.
Ja, und du hast mir zurück in die Zukunft genommen.
Ja, zu Recht. Ja? Einfach zu Recht.
Ne? So, oder Mars Attacks?
Mars Attacks.
Mars Attacks als Komödie, gehen. Bitte?
Nein.
Ich weiß nicht, was du gegen Mars Attacks. Mars Attacks ist super. Ich verstehe nicht, also ich habe mir auch vorgestellt, in jeder Folge werde ich Mars Attacks unterbringen. Irgendwie werde ich Mars Attacks unterbringen.
Conner hat Diabetes, mehr sage ich nicht.
Oh Gott, das ist eine Geschichte, das habe ich schon als
verdient
jetzt. Das ist eine Geschichte, die habe ich mir hier notiert. Das kommt für die nächste Folge, kleiner Teaser. Da habe ich ein Thema schon aufgeschrieben, das ich unbedingt ansprechen muss. Und da müssen wir uns länger drüber unterhalten. Deswegen nicht mehr heute. Aber ja, also ich finde das eine coole Idee mit dem Batman. Wie gesagt, ich fände halt, das Horror finde ich ganz cool, wirklich so ein Horror, der wirklich so vielleicht ein bisschen mehr in Body-Horror geht, so, ne, sowas in Richtung, also so The Thing vielleicht, so wirklich so eine Art Kammerspiel, keine Ahnung, so eine Art von Stormtrooper auf einem Raumschiff, einem verlassenen Raumschiff, sind irgendwie abgeschnitten, haben das eigentlich...
Slasher, Darth Vader ist
ja, das hast du in dieser einen Passage ja schon in Rogue
Jason,
One.
Ja, ist der neue Jason und slasht sich durch einen Sternenzerstörer.
Ja, keine Ahnung, komm, so stell dir vor, da ist halt eine Stormtrooper-Patrouille unterwegs irgendwie und die kriegen ein Notsignal und fliegen dann dahin und dann ist das so eine Art Shuttle oder sowas und die docken dann an und plötzlich wird halt deren Raumschiff entdockt, sodass sie da festsitzen. Und dann kommt raus, ja, das ist halt irgendein Virus oder sowas, das langsam aber sicher die Leute übernimmt. Und dann kannst du damit spielen, dass sie ja immer ihre Helme aufhaben. Du siehst sie ja nicht zwingend an, ob die jetzt gerade schon körperlich verändert sind oder so.
Also hast du so ein bisschen The Thing.
Ja, habe ich gerade gesagt, genau. Deswegen mag ich ja gerade, The Thing, genau. Daran dachte ich gerade. Und das glaube ich, wäre auch ganz cool, gerade in so einem anderen Universum halt, ne? Ja, oder eben das Film Noir mit Zurück in die Zukunft wäre auch ganz geil. Ja. So, eine Sache noch. Und zwar habe ich mir überlegt, wir könnten ja mal jede Folge, am Ende der Folge, unseren ZuhörerInnen einen Film oder eine Serie empfehlen. So, einfach so aus dem FF. Nicht, worüber wir gesprochen haben, jetzt nicht FUBA, ist eine Empfehlung, klar, keine Frage, oder King of Tulsa. Aber mal so einen Film, den man mal gucken kann. Den man, oder mal wieder gucken kann. Sowas in die Richtung. Fällt dir da mal auf die Schnelle was ein?
Jurassic Park. Nein, aber wenn mir der Titel einfallen würde jetzt gerade, sag du mal deinen, ich überlege gerade noch mal.
Also meiner wäre tatsächlich mal Gun Baby Gun, falls hier noch niemand gesehen hat. Das ist ein Film Noir, für den muss man auch schon in Stimmung sein. Das ist halt ein Detektivfilm, sag ich mal, von einem Paar, das ein Detektivbüro leitet und die werden engagiert, ein entführtes Mädchen wiederzufinden. So, mehr sage ich dazu nicht. Es ist ein Film, der gut und nicht gut ausgeht und einer, der so ein bisschen einen trockenen Pelz auf der Zunge hinterlässt. Allerdings ein sehr gut gemachter Film mit dem kleinen Bruder von Ben Affleck, wenn ich mich nicht ganz irre. Der spielt da die Hauptrolle. Und ein sehr, sehr guter Film, kann ich sehr empfehlen. Habe ich sehr beeindruckt, als ich den damals gesehen habe. Den kann man sich mal wieder geben, wenn man die entsprechende Stimmung dazu hat. Ist jetzt nicht Happy-Go-Lucky. Das ist jetzt vielleicht kein Film, den man sich anguckt, um danach in die Sonne, oder sollte man vielleicht danach, aber danach in Partystimmung zu kommen. Aber kann ich definitiv empfehlen. Sehr guter Film.
Okay, ich habe jetzt auch meinen Film gefunden. Den ich auch damals, also von 2013, Prisoners, mit Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman und
Paul Dano. Ja.
Ich bin ja ein Fan von guten Thrillern. Und das ist übrigens ein Film, der mir empfohlen wurde von auch wieder meinen Auszubildenden. Der hat gesagt, guck dir den doch einfach mal an. Und ich habe immer nur das Cover gesehen und dachte mir so, kennst du das, wenn du manche Filme auf dem Cover siehst und denkst dir so, nee, nicht mein Ding.
Sehr gut, ja.
Das ja, und das war bei Prisoners immer so, ne? Den hast du immer so durch die Liste durch, dann hast du ihn gesehen, dachte so, ach, nee, Prisoners sagt mir nichts, ne? Sieht nicht nach nichts aus.
Klingt doch so generisch,
aus.
Ne? Prisoners,
ja, so, gefangen, ne? Aber geht es auch darum, ich glaube, die Tochter von Hugh Jackman verschwindet und es gibt dann einen Polizeibeamten, der versucht, diesen Fall aufzuklären, aber auch der Vater versucht, den Fall aufzuklären und es nimmt sehr viele krasse Wendungen und Twists und mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Den kann man sich einfach angucken, am besten gar keinen Trailer dazu angucken, einfach Prisoners anmachen, wenn man Lust auf einen guten Thriller Krimi hat, dann ist das so eine Empfehlung, ja, die ich jetzt...
Ist ein guter Tipp, ja. Wie hieß denn der Film damals, der ist die Stephen King-Verfilmung, wo sie auch im Gefängnis gespielt haben mit Sam, nee, nicht mit hier...
Shawshank Redemption?
Ja, ja, nee.
Wie heißt der denn auf Deutsch? Die Verurteilten?
Doch, genau, die meine ich, genau. Ja. Und an dem musste ich zuerst denken bei Prisoners damals, als du mir den empfohlen hattest. Weil ich denke so, hä, Prisoners, ne? Weil ich dann sofort einfach Gefangene im Kopf habe, so, ne? Und dann natürlich doch dachte ich dann an die Verurteilten, so. Übrigens auch ein guter Film, kann ich auch empfehlen.
Ja,
so.
Gut, das glaube ich auch in den Top 100 ja. von einem.
Stephen King übrigens mal erzählt, also. Der hat mal, ich bin ja ein großer Fan von Stephen King, auch vor allem den Büchern. Und der hat mal erzählt, dass er in einem Buchladen war und nicht. Erst nicht erkannt wurde und da hatte eine Frau von das Buch von Die Verurteilten in der Hand. Und da meinte er, das ist ein echt gutes Buch. und da meinte sie so, ja, schon gelesen, aber so, ja, ich habe das geschrieben. Ich bin Stephen King, ich habe das geschrieben. Und er hatte das damals ja unter seinem anderen Richard Bachmann geschrieben.
Bachmann, ja.
Genau, und das hat sie ihm nicht geglaubt. Die hat das, er hat ihm nicht geglaubt, dass er, sie meinte, sehen diese schreibende Horror, sie schreiben doch Horror, das war irgendwie bei einer Signierstunde oder so, ne? Deswegen wusste ich nicht. Und dann, sie schreiben ja Horror und Mystery Thriller, so, das haben sie nicht geschrieben, das hat sie ihm nicht geglaubt, weil er ja auch eben nicht da noch nicht sagen konnte oder wollte, dass er halt Richard Bachmann ist.
Ah, okay, das ist natürlich auch geil.
Ja, sehr geil.
Aber es ist sogar, ich habe gesagt, er ist in der Top 100, er ist seit 2008 auf Platz 1 in den IMDb-Charts.
Ein guter Film. Krass. Auch kein Happy-Go-Lucky-Film, aber ein guter Film.
Ja, absolut.
Also, ja.
Starker Film, ja.
Gibt schon gute Stephen King-Verfilmungen, gibt leider auch sehr schlechte. Wie hieß denn der Film mit den Aliens? Und den Würmern und den Dünnschiss?
Was?
Ja, wie hieß denn der? Hieß der... Ja, komm zu. Warte kurz. Oh, warte. Ich muss jetzt googeln nach Stephen King verfilmen. Das ist das Letzte, was ich heute tue. Stephen King Movies. Hieß der Girl? Ich glaube, der hieß Dudley oder so hieß das Buch. Und.
Langoliers?
Nee, Langoliers war der erste Stephen King-Film, den ich jetzt gesehen habe, ohne zu wissen, was von Stephen King ist.
So schlimm.
Schon irgendwie. Der Nebel übrigens 2007 habe ich im Kino gesehen, hat das eins der geilsten Ende überhaupt. Und Stephen King hat selbst gesagt, dass er sich gewünscht hätte dafür, also dieses Ende, dass ihm das eingefallen wäre. Ich gucke gerade ganz Stephen King-Filme durch, was nicht einfach ist, weil es echt viel ist. Running Man übrigens, der Prototyp von Turbo von Panem, ne? Und so
Running Man ist doch aber auch, ist das nicht der Schwarzenegger-Film, ja, auch genau. Darauf basiert?
Ja, genau, ursprünglich Menschenjagd heißt das Buch.
Ja, genau, habe ich auch.
Genau, ich habe das Hörbuch, richtig.
Ich hab das Ziel. Also es ist eigentlich traurig, ne? Also wenn du sagst so, ne, ich lese ja nicht so viel, du liest ja wesentlich mehr oder hast wesentlich mehr gelesen, immer schon wie ich, ne, als ich. Aber wenn ich bei mir ins Regal gucke, ne, es ist 99% Stephen King, das ist auch schon so ein bisschen.
Ich komme nicht drauf, aber vielleicht kann ja einer unserer Zuhörer das unterschreiben, denn, und jetzt kommen wir langsam zur Verabschiedung, wir sind ja, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, auch auf Spotify zu hören und bei Spotify gibt es eine sehr coole Funktion, die heißt FAQ und Umfragen, da kann ich zwei verschiedene Sachen, kann ich beides auch ausfüllen, da können wir sowohl FAQs als auch Umfragen machen und Umfragen sind halt mit Multiple Choice und FAQs ist dann halt mit einer freien mit einem freien Textfeld quasi. Und da habe ich letztes Mal schon nach der perfekten Robin Hood-Besetzung gefragt. Vielleicht kann ja jemand, der drauf kommt, wie dieser verdammte Film heißt. Ich komme nicht drauf. Es wird mich ewig nicht in Ruhe lassen. Aber vielleicht kann es ja jemand als Kommentar drunter schreiben. Ansonsten würde es uns sehr freuen, wenn der ein oder andere uns vielleicht auch eine positive Bewertung da lassen könnte. Hilft uns immer so ein bisschen sichtbar zu werden. Und wir haben jetzt übrigens auch Twitter. Schaut doch gerne vorbei. Link ist auch in der Beschreibung. Und ansonsten war's das für diese Woche, würde ich sagen. Frank, es war mein inneres Blumenpflücken, wie immer.
Der Standardsatz, ja. Ja,
natürlich. Und ja, ich hoffe, es hat auch unseren ZuhörerInnen gefallen. Und ja, wir haben sehr cooles Feedback bekommen vom letzten Mal.
Ja, absolut. Vielen Dank dafür. Ich kann mich nur virtuell verneigen, auch wenn ihr es nicht seht. Aber vielen Dank.
Das ist sehr, ich habe es gehört, ja.
Ja, du hast gehört, dass ich... Ja, okay. Ja,
doch. Dann bis zum nächsten Mal, liebe ZuhörerInnen. Und wir hören uns.
Bis dahin.